Ja, wir dürfen mitten in dieser Serie sein. Heilig, Gott ist heilig, lebensverändernd. Wir haben vor einer Woche schon damit angefangen und haben uns die Begegnung von Moses angeschaut, wo Gottes Heiligkeit Moses begegnet und haben miteinander gestaunet, was im Leben von Moses sich verändert hat. Wir lesen vor allem im Hebräerbrief viele Sachen, die im Leben von Moses umgestaltet wurden, durch das, dass er in der Heiligkeit Gottes begegnet ist und der Heiligkeit Gottes wirklich hat Ja gesagt. Er hat gesagt, ich möchte mich auf den Gott einlassen. Wir haben auch darüber geredet, wie schwer es uns fällt, diesen Begriff wirklich auch einzuordnen. Auf der einen Seite ist die Heiligkeit ein Begriff, den wir so nicht haben. In unserem normalen Leben. Wir können etwas anfangen mit Liebe, das kennen wir. Das sind Begriffe, die wir ändern können, übertragen. Aber Heiligkeit ist uns eigentlich fremd. Und oft ist so etwas, das uns vielleicht ein bisschen konfrontiert. Und ich habe so den Eindruck, wir haben in den vergangenen Jahren so ein bisschen eine Pendelbewegung erlebt, wo wir so ein bisschen die Heiligkeit, ja, das ist gut, aber wir sind froh, haben wir vor allem einen guten, gnädigen Vater. Und ich habe es verglichen dann mit, vor einer Woche mit einer Rittersport-Jockey. Ich weiss noch, ob einige noch den Slogan kennen von denen. Quadratisch, praktisch gut. Und manchmal wird Gott fast einfach so in ein quadratisch, praktisch gutes System reinpacken, kannst du in den Hosensack nehmen und er ist verfügbar, wenn er dir gnädig ist. Oder wenn er dir, also wenn es dir gnädig ist, dass er verfügbar ist. Und das ist nicht Gott. Er ist nicht einfach quadratisch, praktisch gut. Wir können ihn nicht irgendwo in eine Schublade tun. Wir können ihn nicht einfach beliebig machen. Klar, er ist gut. Aber vielleicht ist nicht immer alles, was er macht, haben wir das Gefühl, es sei gut. Und darum, sich mal mit dem Thema Heiligkeit auseinanderzusetzen, ist, glaube ich, wichtig, für nicht irgendwo einseitig auf eine Seite abzurutschen. Und ich glaube, gerade der liebende und gnädige Vater eigentlich nicht mehr als das zu sehen, was er eigentlich ist. Gott hat uns aber auch gesagt, wir sollen uns kein Bild machen. Und da ist es manchmal ein bisschen schwierig, ja, wie sollen wir uns den Gott vorstellen? Und ich glaube schon, dass es gut ist, sich wirklich auch mit diesem Thema auseinanderzusetzen, zu sagen, wer ist denn für mich Gott? Ein Theologe hat mal gesagt, ein begriffener Gott ist kein Gott mehr. Und ich glaube, Gott ist nicht fassbar im Letzten. Und gleich wollen wir mit diesem Thema etwas von dem schauen, was ist eigentlich Heiligkeit. Für mich eigentlich Kerneigenschaften Gottes, die alles andere, wir haben letztes Mal verschiedene Begriffe gesammelt, umfasst. Aber das Zentrum ist eigentlich die Heiligkeit. Und die Menschen haben immer wieder nach dieser Heiligkeit sich gesehen. Zum Beispiel im Psalm 62, Vers 8 lesen wir: Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke. Menschen, die ich gewusst habe, bei Gott ist Heil zu finden. Oder auch in der Apostelgeschichte, in keinem anderen ist das Heil. Aber ich merke, wir haben heute so schwer Zugang zu diesem Begriff. Was bedeutet Heil? Wenn wir die hebräische Wortbedeutung anschauen, wir haben schon vor einer Woche kurz angeschaut, Kadosh oder das griechische Wort Hagios, dann könnte man es übersetzen mit vollkommen, perfekt, rein, ganz. Beinhaltet aber auch Aspekte von Schönheit, Würde, Glanz, Hoheit, Gerechtigkeit, Herrlichkeit, fast etwas Unnahbares. Einfach so vollkommen und einzigartig ist es. Spannend ist auch, der deutsche Begriff führt uns in die gleiche Richtung. Heil kommt nämlich von einem Wort, das abgeleitet ist, ganz sein. Auch hier wieder das Vollkommen. Oder der englische Begriff holy, whole. Auch dort wieder der Begriff ganz. Und das ist das, was mir so neu ist, wichtig geworden, wenn wir sagen, wir sind Heilige. Das haben, glaube ich, alle die Hand aufgehauen, oder? Fast alle. Also, die anderen können nachher noch zu mir kommen. Wenn wir noch nachher justieren. Bedeutet letztendlich, wir werden heilig, wir werden ganz in der Gegenwart Gottes. Oder wir können es auch so vergleichen im Bild, wenn eine Birne in ihre Fassung kommt. dann wird sie ganz, dann ist sie angeschlossen und fängt an zu leuchten. Und das ist eigentlich das, was das, der Begriff unter anderem auch sagen will. Da, wo Menschen fern sind von Gott, da verlieren sie eigentlich das, aber sie hören auf zu leuchten. Sie hören auf in dem Leben, in dem Heiligen, wo eigentlich für sie bestimmt sind. Aber da, wo sie mit Gott wieder in Verbindung sind, da fährt wieder ihr Leben in die Ordnung hineinzukommen, wo Gott gedacht hat. Aber leider ist uns die Heiligkeit abhanden gekommen. Das haben wir hier schon mehrere Mal angeschaut. Das ist am Anfang von der Schöpfung passiert, wo der Mensch sich eben wie aus dieser Halterung hat rausgenommen und hat gesagt, ich habe das auch alleine. Und Birne bleibt Birne. Sie bleibt. Aber sie leuchtet einfach nicht mehr. Und verliert eigentlich etwas, vielleicht in diesem Bild dargestellt, von ihrer Heiligkeit. Und der Verlust von dieser Heiligkeit hat letztendlich Folgen. Wir haben es in der Einleitung gehört. Im Moment ist so viel Not auf dieser Welt. Aber das ist eigentlich nicht neu. Sondern eine erste Konsequenz ist wirklich durch das, dass sich der Mensch aus der Beziehung von Gott hat rausgenommen hat, dass eigentlich Hass, Egoismus, Gier, Angeberei, Machthunger, Krankheit, Verletzungen ins Leben des Menschen hineinkommen. Es ist nicht mehr die Heiligkeit, die Vollkommenheit, die Gott uns eigentlich geschenkt hat. Und wir leiden Krankheit, wir leiden am Bösen, am Krieg. Aber eine zweite Konsequenz ist auch, dass eigentlich Gottes Zorn wie auf uns gekommen ist. Er hat gesagt, mit euch will ich nichts zu tun haben. Meine Heiligkeit verträgt sich nicht mehr mit eurer Unheiligkeit. Er hat gesagt, für das, dass ihr nichts mehr von mir wollt wissen, habt ihr eigentlich den Tod verdient. Wir reden eigentlich nicht gerne über den zornigen Gott. Aber ich glaube, Gott ist echt. Ich hätte ihm jetzt nichts ins Maul legen, aber ich glaube, er ist oben. Betrübt, ist er zornig über das, was er im Moment sieht. Also ich glaube, es bewegt ihn. Und ich glaube, es ist ein heiliger Zorn, wenn er sieht, was alles in dieser Welt abgeht. Er sagt, Leute, das war nicht so geplant. Ihr habt eure Heiligkeit verloren. Ich weiss noch, ich bin noch ein bisschen in einer anderen Generation aufgewachsen als heute, wo die Heiligkeit Gottes noch viel mehr so als Druck ist gekommen und du bist schlecht vor Gott und so weiter. Und ich weiss noch heute der Ort, das war im Gang gewesen, das grosse Städte im Altersheim auf dem obersten Stock. Und ich bin dort, es war vor dem Schuhschäftchen gewesen, wie zusammengebrochen. Einfach vor dem, dass ich muss sagen, ich genüge nicht. Es reicht nicht. Als 12-jähriger Giel. Und irgendwo etwas zu merken, ich kann dem Gott wie nicht nachkommen. Es war glücklicherweise ein halbes Jahr später Evangelisation in Bern, wo ich dann wirklich begriffen habe, okay, ich darf in die Gegenwart Gottes kommen. Ich darf durch Jesus neuen Zugang haben. Aber weil Gott gerecht ist, haben wir eigentlich alle den Tod verdient. Das, was wir von jedem Richter würden erwarten, dass er aussprechen würde, wenn jemand Gebot übertritt, wie wir sie haben gebrochen, in dem Sinne, dass wir Gott nicht mehr danach fragen wollten, so hat Gott eigentlich das Recht zu sagen, okay, der ist fertig. Wäre ein eigenes Thema, aber spannend, Gerechtigkeit Gottes, auch gerade im Alten Testament, wir sind mit den Leuten, die wir Bibel 3,65 lesen, ein bisschen in dieser Thematik bleiben stehen. Wie können wir Gott verstehen, wenn wir das Alte Testament mal lesen, ob all diesen Menschen, die von Gott her auch sind, umkommen. Aber letztendlich hat es mit seiner Gerechtigkeit zu tun. Wir haben den Tod verdient. Da, wo wir uns wie aus dieser Halterung rausgenommen haben. Und es ist nicht nur ein Verlust, sondern das sagt nachher, oder Paulus sagt, alles entschuldigt geworden und spiegelt nicht mehr die Herrlichkeit oder Heiligkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hat. Der Paulus bringt es auf den Punkt und sagt, Leute, wir sind alle schuldig und wir spiegeln nicht mehr das wider, was Gott uns eigentlich geschenkt hat. Und nachher Römer 6, 23, das ist die bekannte Römerstrasse, die werden wir nächstes Jahr miteinander noch üben. Römer 3, 23, Römer 6, 23, dann kommt noch eine weitere dazu. Die könnt ihr jetzt schon mal auswendig lernen. Römer 6, 23 steht, denn der Lohn der Sünde, also der Lohn für die Trennung von Gott, für den Verlust von der Heiligkeit, ist der Tod. Aber das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unserem Herrn. Die Heiligkeit ist verloren gegangen, aber hier sehen wir schon, es gibt einen Weg zurück, es gibt einen Weg wieder rein, wo wir uns wieder anschliessen können. Und wo wieder die Heiligkeit an unserem Leben verstrahlen darf, wo wir wieder dürfen ganz sein. Und das ist eine Sehnsucht, die wir Menschen haben. Ob wir sie wahrhaben oder nicht. Menschen sehnen sich nach einem guten, nach einem schönen Leben. Ich habe ja mal ein Jahr in Portugal gearbeitet, in den Slums von Portugal. Und eins, das mir gerade aufgefallen ist, wird wahrscheinlich in den meisten Slums weltweit so sein. Egal, ob die Leute in einer Kartonbaracke wohnen oder was, es ist sicher obendrauf eine riesige Antenne oder eine riesige Parabolspiegel. Und ein riesen Fernseher drinnen. Weil es etwas von der Sehnsucht nach dem Menschen spiegelt. Ah. Und dann hocken die Leute dort und lassen sich eigentlich betören und sagen, ah, so müsste das Leben sein. Eine Sehnsucht nach dem Perfekten, nach dem Guten. Und sie versuchen eigentlich, ein Loch in sich zu stillen, wo durch den Fernseher nicht stillen ist. Und ich merke, so ist es auch in unserem Leben. Oft viele Suchtverhalten haben mit dem zu tun, dass wir irgendeine Sehnsucht stillen wollen und gleich nicht zur Ruhe kommen. Letzte Woche eine Beratung in einer Gemeinde und nebendran war ein riesen Festzelt. Und noch ein grösseres hinter dran. Und dann habe ich gesagt, oh, was ist hier? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist das Oktoberfest. Da steht zwei Wochen lang ein Zelt und nur zwei Tage jedes Wochenende ist eine riesige Party dann. Und nebenan ist eine kleine FG, wo kaum die Leute mal anziehen. Und ich denke, das ist ein so paradoxes Programm. Aber da versuchen Leute auch wie ihren Hunger zu stillen in Gemeinschaft und so, aber gehen eigentlich im echten Leben vorbei. Und darum sagt der Jeremia, heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Jeremia hat schon etwas von dieser Heiligkeit erfasst und gesagt, heil du mich. Ich möchte dein Heil erfahren. Wir haben eine Sehnsucht nach der Heiligkeit Gottes. Heil du mich, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Die Frage ist, Leute, glauben wir das? Erleben wir das? Dürfen wir aus dieser Gegenwart Gottes wirklich zum Leuchten kommen? Oder sind wir noch nicht mal in die Gegenwart Gottes gekommen? Auch Gott hat die Sehnsucht nach dieser Heiligkeit von uns. Und darum hat er alles in Bewegung gesetzt. Schon im Alten Testament hat er im Levitikus vieles aufgeschrieben, dass Menschen in seine Gegenwart kommen können. Aber nicht zuletzt durch Jesus Christus, der uns wieder den Zugang in die Heiligkeit hat geschaffen. Wir lesen ja im 1. Timotheus, denn er, Gott, will, dass alle Menschen gerettet werden, dass sie die Wahrheit erkennen. Gott will, dass Menschen heil werden, Heiligkeit dürfen erfahren, in seine Gegenwart kommen. Und das zeigt sich nicht nur im Mathe, sondern durch die ganze Geschichte. Und ich möchte euch einen kurzen Clip zum Thema Heiligkeit zeigen, wo vor allem nebst dem Text von Moses noch ein anderer Text beleuchtet wird, wo wir nachher kurz werden darauf einsteigen und uns anschauen, wie ist eigentlich die Heiligkeit wiederhergestellt worden.
Wenn du unrein bist, ist Gottes Nähe gefährlich für dich. Nicht, weil seine Nähe schlecht ist, sondern weil sie so gut ist. Das erste Mal sehen wir diese Spannung von Gottes Heiligkeit in der Geschichte von Mose und dem brennenden Busch.
Gott sagt Mose, er soll seine Sandalen ausziehen, weil er auf heiligem Boden steht. Und Mose verdeckt sein Gesicht aus Angst und Gott sagt, hey, komm nicht näher. Es ist wirklich heftig.
Diese eindrückliche Heiligkeit Gottes wird noch deutlicher, wenn man sich die Geschichten von Israels Tempel anschaut. Der Tempel war der zentrale Ort, wo Gott mit seiner heiligen Gegenwart anwesend war. Und im Zentrum gab es diesen Raum, das Allerheiligste. Es ist das Zentrum von Gottes Gegenwart. Egal, ob du nun ein Israelit im Land um den Tempel herum bist oder ob du ein Priester bist, der im Tempel arbeitet. Du bist in der Nähe von Gottes heiliger Gegenwart und das ist gefährlich.
Ja, das ist ein Problem. Wie soll das also funktionieren?
Nun, die Lösung in der Bibel ist, dass man rein werden muss. Falsch ist es aber, in einem unreinen Zustand in Gottes Gegenwart zu kommen. Deshalb gab Gott den Israeliten ganz klare Anweisungen, damit sie wissen, wann sie unrein sind und wie sie rein werden können, um wieder in den Tempel gehen zu dürfen.
Darum geht es im Buch Levitikus.
Richtig. Aber dabei bleibt es nicht. Der Gedanke entwickelt sich weiter. Später in der Bibel finden wir diese wirklich interessante Geschichte mit dem Propheten Jesaja. In einer eindrücklichen Vision befindet er sich im Tempel, direkt in Gottes Gegenwart. Er ist total verängstigt.
Ja, er kennt die Regeln. Eigentlich sollte er dort gar nicht sein und er hat Angst, dass er vernichtet wird.
Und dann kommt dieses seltsame Wesen, ein Seraphim.
Tja, das ist wirklich ein seltsames Wesen.
Absolut. Es kommt herübergeflogen und berührt Jesajas Lippen mit einer heißen Kohle. Und sagt dann etwas wirklich Komisches, deine Schuld ist weggenommen und deine Sünde ist gesühnt.
Diese brennende Kohle macht Jesaja also irgendwie rein.
Ja, und das ist bemerkenswert. Denn wenn du etwas Unreines berührst, überträgt sich normalerweise die Unreinheit auf dich. Aber hier finden wir eine vollkommen neue Idee. Die Kohle, dieser heilige und reine Gegenstand, überträgt seine Reinheit an Jesaja, als sie ihn berührt. Jesaja wird durch Gottes Heiligkeit nicht vernichtet, sondern verändert. Man glaubt kaum, was das für einen Unterschied macht. Jesus. Er behauptet, dass er all diese alten Visionen erfüllt, allerdings auf überraschende Art und Weise. Jesus berührte Menschen, die unrein waren. Menschen mit kranker Haut, eine Frau mit chronischen Blutungen oder sogar tote Menschen. Und eigentlich müsste sich ihre Unreinheit auf Jesus übertragen, wenn er sie berührt. Aber stattdessen wird die Reinheit von Jesus auf sie übertragen und ihre Körper geheilt.
Jesus ist wie die heilige Kohle in Jesajas Vision.
Richtig. Und Jesus behauptet, dass er die menschliche Verkörperung von Gottes Heiligkeit ist und dass nun er selbst und seine Nachfolger Gottes Tempel sind, durch die Gottes heilige Gegenwart in diese Welt hineingelangt und Leben, Heilung und Hoffnung bringt. Deshalb sagt Jesus über seine Nachfolger, dass aus ihnen Ströme des lebendigen Wassers fließen werden.
Genau das mit diesen ganzen Reinheitsgeboten. Ich hoffe, ihr habt das im Hadavar intensiv angeschaut. Das ist noch eine Geschichte für sich, die hier eigentlich nur schemenhaft kurz dargestellt wird, wo ich ein paar Sachen noch rausgeschnitten habe. Aber es zeigt etwas von dieser. In Gottes Gegenwart zu kommen, ist eigentlich für einen Menschen im Alten Testament lebensgefährlich gewesen. Er hat gewusst, was er tun muss, damit er rein ist. Und ich merke, die Ehrfurcht wieder zu gewinnen vor dem heiligen Gott, das ist etwas, was sich bei mir in den letzten Monaten im Beschäftigen von diesem Thema wieder hat ergeben. Und ich muss sagen, wow, ich habe so einen heiligen Gott, ich muss nicht Angst haben. Ich muss nicht Angst haben. Aber er ist so gross, so erhaben. Und nachher dürfen zu erfahren, dass der Gott, den ich eigentlich vor ihm den Tod verdient habe, mir gerecht spricht und sagt, hey, ich möchte dir meine Heiligkeit Anteil geben daran. Wie gewaltig ist denn das? Das ist echte Gnade. Und manchmal habe ich so das Gefühl, wir haben Gnade noch gar nicht begriffen, wenn wir nicht die Heiligkeit von Gott begriffen haben. Wie gross das ist. Wir haben Jesaja erlebt und Jesaja hatte eine Vision, die eigentlich, wie wir es haben gesehen, auf das herweist. Gottes Sehnsucht nach der Heiligkeit eigentlich in dieser Vision. Und wir lesen im Jesaja 6, Vers 1. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Also wir lesen etwas, ich bin Gott begegnet, schon nur der Thron war riesig. Und es ist noch weitergegangen und seine Säume erfüllten den ganzen Tempel. Ich stelle mir das so vor wie ein Brutkleid. Jetzt stellt euch mal vor, ihr habt den Brut und der ganze Schleier oder die ganze Schleppe füllt die ganze Kirche, ist eigentlich gar kein Platz mehr. Also Gottes Heiligkeit, Gottes Gegenwart hat eigentlich alles ausgefüllt. Und Jesaja versucht, etwas von dem darzustellen, wie gross Gott ist. Und er kann es mit seinen Worten eigentlich gar nicht beschreiben. Und er sieht ja Gott nicht wirklich, sondern er sieht all das, was drum ist, was Gott umgibt. Und wir lesen nachher weiter. Seraphine standen über ihn. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht. Mit 2 bedeckten sie ihre Füße. Und mit 2 flogen sie. Also wir sehen, dass der Jesaja hier ein Engelswesen, ein Seraphim sieht. Und spannend ist, was die machen. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Sie haben das ausgedrückt und gesagt, heilig, heilig, heilig ist Gott. Und das haben wir letztes Mal schon angeschaut. Manchmal wird der Begriff doppelt genannt. Dann kann man sagen, wir hätten nicht fett schreiben können, also hat man ihn doppelt genannt. Aber dreifach ist eigentlich im Hebräischen superlativ für einen Begriff. Und wir finden es nie sonst in der Bibel, dass ein Begriff dreimal genannt wird. Und so gross ist Gott eben heilig, heilig, heilig. So, dass wir ihn nicht fassen können. Ist das der Gott, den du kennst? Oder vielleicht auch schon, quadratisch praktisch gut. Das ist zu wenig. Gott ist heilig, heilig, heilig. Unglaublich gross. Und wenn wir die Bibel, so wie wir jetzt mit dieser Gruppe dran sind, mit Bibel 365 Mal von vorne bis hinten wieder durchlesen, wieder entdecken, die verschiedenen Facetten Gottes, dann merkst du plötzlich, ich muss mich auseinandersetzen mit dem Gott. Der ist vielleicht anders, als ich ihn vielleicht in meinem System zweckgedrückt habe. Er ist viel grösser. Und nachher lesen wir weiter, Vers 4. Da erbebten die Pforten der Schwellen und von der Stimme des Rufenden und das Hause wurde mit Rauch erfüllt. Die haben so laut heilig, heilig, heilig gerufen, dass alles hat zittert. Also wir können uns wahrscheinlich auf etwas gefasst machen, wenn der Lobpreis einmal zu laut ist, im Himmel wird es noch lauter. Da hat alles erzittert. Es hat alles bewegt. Und der Jesaja hat nur noch eins können sagen. Da hat plötzlich die Heiligkeit wahrgenommen. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe. Denn ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen, wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. In dem Angesicht von der Heiligkeit Gottes ist der Jesaja zusammengezuckt und gesagt, ich kann hier nicht bestehen. Der Gott ist so vollkommen und heilig, ich habe hier eigentlich nichts zu suchen. Und ich habe mir schon überlegt, wenn wir so die Heiligkeit haben, wir können sagen, es ist Altes Testament, aber die Heiligkeit Gottes hat sich nicht verändert. Die Heiligkeit Gottes ist genau die gleiche. Verändert hat sich, dass wir Zugang haben zu dieser Heiligkeit. Wie geht es uns mit dem? Geht es dir manchmal noch so ein bisschen kalter Rücken darauf ab, wenn du etwas machst, wo du musst sagen, es ist jetzt nicht in dem, wie es Gott gedacht hat? Oder sagen wir, ah ja, so einen gnädigen Gott, das ist eh alles gut. Und machen vielleicht durch das wie Gott klein. Können wir mit dem Heiligen Gott noch etwas anfangen? Spannend ist, der Billy Graham hat mal gesagt, wir haben den Blick für die Heiligkeit und Reinheit Gottes heute weitgehend verloren. Das ist einer der Gründe dafür, warum wir Sünde so leicht tolerieren. Aber der Jesaja ist zusammengezuckt und sagt, hey, wenn ich das anschaue, ich kann nicht mehr bestehen. Und spannend ist, auf was dass er rausgeht. Wir haben gelesen, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Okay, was heisst das? Spannend, später sagt er nachher zum Volk, Jesaja 29, Vers 13, dieses Volk, also als Wort von Gott, sagt er, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber mit dem Herzen sind sie weit weg von mir. Ihre Frömmigkeit beruht nur auf Vorschriften, die Menschen aufgestellt haben. Und ich glaube, das ist das, was der Jesaja wie entdeckt hat und gesagt, ich merke, ich lobe auf der einen Seite Gott mit Lippen und mit den gleichen Lippen mache ich andere Menschen kaputt, sage böse Sachen. Kommt das raus, was vielleicht tief in meinem Herz ist. Jesus sagt ja auch in Matthäus 15, böse Worte aber kommen aus einem bösen Herzen. Also die Lippen sind eigentlich wie der Ausdruck von dem, was in unserem Herz abgeht. Und der Jesaja zuckt zusammen und sagt, ich kann hier nicht bestehen. Ist erschüttert von dieser Gegenwart Gottes und sagt, ich bin ein Mensch, der Schuld hat. Und ich glaube, es ist immer wieder gut, von der Heiligen Gott zu kommen und zu sagen, Herr, wo müsste ich vielleicht mal wieder erzittern? Wo willst du in meinem Leben noch Heiligkeit mehr zur Entfaltung bringen? Wo muss ich vielleicht wie ein Jesaja erkennen, hier gilt es, eine Umkehr zu machen? Und nachher passiert es. Nachher lesen wir im Vers 6 und 7, da flog einer der Seraphime zu mir und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Ich weiß nicht, wie der Jesaja gedacht hat, was jetzt passiert. Da wird eine glühende Kohle vom Altar genommen und ihm ein Mund. Und er hat das Gefühl gehabt, okay, jetzt ist es fertig. Aber es passiert das Gegenteil. Er wird heil. Gott sagt, deine Schuld, dein Leben ist neu, ist geheiligt, darf rein sein. Und wir haben schon im Klick gesehen, der reine Stein symbolisiert eigentlich das, was Jesus gemacht hat. Da, wo wir akzeptieren, dass Jesus für uns ist am Kreuz gestorben. Da, wo wir für uns akzeptieren, dass er für uns den Tod, den wir verdient hätten, gedreht hat. Da dürfen wir genau gleich wie der Jesaja wieder durchschnaufen und sagen, ich darf rein und gerecht sein. Und ich darf wieder in einer Beziehung stehen mit dem lebendigen Gott und darf etwas von dieser Heiligkeit ausstrahlen. Und die Berührung durch Jesus ist etwas, was uns nachher nicht mehr Angst machen muss vor Gott, aber ich glaube, die Ehrfurcht bewahren in der Gegenwart. Wir lesen im Hebräer 10, 22 in einem anderen Bild. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind bildlich gesprochen am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Wir können mit ungeteilter Hingabe vor Gott kommen, voller Vertrauen und Zuversicht, weil Jesus sein Blut vergossen hat. Und sein Blut ist zu vergleichen mit dem Stein. Durch das dürfen wir rein sein. Wir dürfen unter seinem Blut stehen. Unter seinem Blut dürfen wir heilig sein. Und die Heiligkeit bedeutet mehr als nur ein Ticket für den Himmel zu haben. Das ist mir wichtig. Heiligkeit bedeutet, Jesus sagt es mal in Johannes 10, ich bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Da ist zum einen die Sündenvergebung. Da ist zum anderen, dass das auch darf dazu führen, dass wir äußerlich heil werden. Gottes Gegenwart kann da etwas verändern. Nicht in jedem Fall, nicht immer. Aber Menschen sollen, wie es zur Zeit Jesu, äußerlich berührt werden, aber auch innerlich heil werden. Und letztendlich immer mehr in der Heiligung wachsen und Jesus immer mehr ähnlich werden. Und ich glaube, wenn wir dieser Heiligkeit Gottes, die nicht einfach ausblenden, sondern uns bewusst sind, ich darf heilig sein in der Beziehung, in der Gegenwart Gottes, und das darf Auswirkungen haben in meinem Leben. Ich glaube, wieder Angst vor die Heiligkeit Gottes zu retten und sich überlegen, wo möchte Gott mich noch mehr an sich ziehen? Und wie kann die Herrlichkeit zum Ausdruck kommen? Im 3. Mose 19 lesen wir, ihr sollt heilig sein, weil ich, der Herr, euer Gott, heilig bin. Ja, wie geht das? Wir sind berufen zum heiligen Leben. Und das werden wir in einer Woche noch anschauen, was das bedeutet, als Heilige in dieser Welt zu stehen. Als Menschen, die leuchten, in die Welt hineinzugehen. Dass andere dürfen etwas von dem mitbekommen. Da ist ein Mensch, der ganz ist. Da ist ein Mensch, der vollkommen ist, vielleicht ein bisschen viel gesagt. Aber da ist etwas, das in diesem Menschen anfängt, sich zu verändern. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir wieder Jesaja nicht Angst haben vor Gott, aber dieser Heiligkeit wieder Raum geben und vielleicht da oder dort mal wieder erschrecken vor uns selber und Buße tun, damit die Heiligkeit wieder voll, dass wir die Vergebung auch wieder voll dürfen erleben, das ist Gnade. Und ich glaube, da wird Gnade grösser, wenn die Heiligkeit wieder gut und richtig verstanden wird. Ich möchte noch beten. Ja, himmlischer Vater, du bist heilig, heilig, heilig. Und mit meinem Kopf kann ich das gar nicht verstehen. Ich glaube, wir können die auch nicht bis ins Letzte verstehen. Aber lass uns die Heiligkeit immer mehr begreifen. Nicht als etwas, was uns Angst machen muss, sondern als etwas, was uns wieder die Latte gross werden lässt. Und wo wir umso mehr Gnade feiern, die du für uns hast. Wir müssen nicht umkommen in deiner Heiligkeit, sondern durch dich, Herr Jesus, dürfen wir in die Gegenwart kommen und dürfen rein und heil als Menschen aus dieser Begegnung herausleben. Ich möchte noch viel mehr, himmlischer Vater, in dieser Heiligkeit stehen. Und wir werden in einer Woche erleben, was passiert, wenn wir aus dieser Heiligkeit, aus deiner Gegenwart rauskommen. Lass uns das erleben und nicht nur etwas sein, was wir erzählen, sondern etwas, was wir erfahren und wo andere mitbekommen dürfen. Wir loben und preisen den himmlischen Vater in deiner Heiligkeit und danken dir, Herr Jesus, dass du uns den Zugang ins Allerheiligste zu Gott, unserem Vater, ermöglicht hast.